Grüß euch miteinander, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei unserem Podcast «Nachgefragt». Was ist ein Tumorboard? Was wird an so einem runden Tisch verhandelt und was bringt das den Patientinnen und Patienten? Das sind Themen vom heutigen Gespräch. Meine Gesprächspartnerin ist Berna Özdemir. Sie ist leitende Ärztin am Berner Inselspital und dort als medizinische Onkologin tätig. Die Onkologie ist ein weitläufiges Gebiet, Frau Özdemir. Dazu gehört Chirurgie, Strahlentherapie und eben auch die medizinische Onkologie. Was muss ich mir darunter am besten vorstellen?
Ich denke, das ist das, was sich die meisten Patienten oder Leute unter Onkologie verstehen oder sich vorstellen. Unsere Aufgabe ist, den Patienten Krebstherapie zu verabreichen. Das kann in Form von Tabletten sein oder viel gängiger als Infusionen. Das heisst medizinische Onkologie. Wir machen keine Strahlentherapie, das ist Aufgabe von Radioonkologie. Und zur Onkologie gehören natürlich noch verschiedene Gebiete wie die Tumorchirurgie, Pathologie, wo uns Resultate gibt, Psychoonkologie und so weiter.
Damit man die, sagen wir mal, richtige Mixtur, den richtigen Cocktail, ein bisschen locker gesagt, von einer Therapie herausfinden kann, gibt es ein Tumorboard. Was wird dort alles besprochen?
Ganz genau, ein Tumorboard ist eigentlich gang und gäbe, vor allem bei Patienten, die neue Diagnosen haben. Dort hocken wir zusammen. Regelmässig, in der Regel findet das einmal pro Woche statt für die verschiedenen Disziplinen. Ich kann zum Beispiel auf meinem Gebiet von Hauttumoren sagen, wir treffen uns einmal am Freitag. Da ist jemand von medizinischer Onkologie dabei, das bin ich oder ein Vertreter von mir, jemand von Radioonkologie, jemand von plastischer Chirurgie bei uns. Das sind die Radiologen und Nuklearmediziner dabei, die uns die Schnittbilder von den Patienten, also Tomografien oder PCTs zeigen. Und die anderen Tumorboards ist auch jemand von Pathologie dabei, der die histologische Diagnose erklärt. Und da können noch zusätzliche Disziplinen eingeladen werden, wenn es um eine bestimmte Fragestellung geht, zum Beispiel ein Leberspezialist, wenn wir an einem Leberboard sind, oder interventionelle Radiologen, wenn es um Eingriff geht. Und dort tun wir durch die Regel der behandelnde Arzt oder der Arzt, den der Patient kennt, Arzt, Ärztin, tut den Fall vorstellen, sagt eben, was die Diagnose ist. Nachher schauen wir uns die Tomografiebilder an, MRIs und so weiter. Und dann können wir eine Empfehlung abgeben, was die beste Behandlung ist in dieser Situation.
Also es ist eine interdisziplinäre Gruppe, die immer wieder neu zusammengestellt wird. Und jetzt hört man aber auch, in der Medizin fehlt immer Zeit. Man rennt von einem Punkt zum anderen und kann sich schlecht jetzt über eine gewisse Zeit mit einem Fall befassen. Ist das beim Tumorboard auch so?
Sollte nicht so sein. Die Zeit, die wir haben, die ist für das vorgesehen. Also wir haben immer eine reservierte Zeit für unser Tumorboard. Das kann je nach Grösse vom Fach 1 bis 3 Stunden sein, die man reserviert hat. Und je nachdem, wie viele Fälle wir müssen besprechen müssen, die Zeit müssen wir uns nehmen. Und dass man Zeit kann sparen kann, für das tun sich alle natürlich vorbereiten. Es ist nicht so, dass wir einen Fall dort entdecken. Sondern wir bekommen Anmeldungen vorher und uns vorbereiten. Jeder schaut von seiner Situation aus. Also der Chirurg schaut, ist das etwas für ihn? Kann er operieren? Soll er operieren? Wir schauen, ist das eine Situation, wo es eine Systemtherapie braucht und Radioonkologen zum Beispiel, ob man muss bestrahlen.
Was überkommt der Patient oder die Patientin von diesen Besprechungen mit?
In Regel tun wir, wenn wir nachher eine Empfehlung abgegeben haben, wird der Patient gesehen von dieser Person, wo nachher oder die federführende, fallführende Disziplin ist für die weitere Betreuung. Also wenn er zu uns kommt, tun wir erklären, was am Tumorboard besprochen worden ist und was die Empfehlung ist. Und eine Kopie vom Tumorboardbericht geht in Regel zum Hausarzt. Falls Patienten noch Fragen haben oder sie das noch mit dem Hausarzt besprechen wollen, haben sie dort denke ich, alle Informationen.
Also das heisst, es wird transparent, die Diskussionen werden transparent dem Patienten mitteilt.
Absolut. Oder? Und ein Tumorboard, ich habe jetzt gesagt, meistens für Erstkonsultation. Also wenn man zum ersten Mal eine Krebsdiagnose hat, muss man das unbedingt machen. Es gibt aber auch Situationen, wo vorbehandelte Patienten am Tumorboard besprochen werden. Wenn man zum Beispiel sieht, jemand reagiert sehr gut auf eine Therapie, hat aber etwas, das wächst, eine Metastase, ein Ableger. Und dann fragen wir am Tumorboard, der Chirurg, kann man das operieren oder soll man das bestrahlen? Und dann schauen wir die Bilder gemeinsam an und schauen, was ist die Datenlage, was bringt es aus der Sicht der Chirurgie, ist es gleichwertig, eine Radiotherapie oder eine Chirurgie, so wird sichergestellt, dass einfach die beste Evidenz vorhanden ist, dass jeder von seinem Gebiet aus wirklich up-to-date ist mit, in Bezug auf Daten und dass nicht eine Person einen Entscheid trifft.
Das Interdisziplinäre hat den Vorteil, dass man unterschiedliche Ansichten kann haben. Gibt es im Tumorboard nachher auch Diskussionen über den richtigen Weg und hauptsächlich, wer entscheidet denn letztendlich, welchen Weg das man wählt?
Es gibt natürlich Diskussionen, das ist schon Sinn vor Sache, dass wir den Fall diskutieren und für und wieder abwägen. Und es kommt ganz darauf an, was der finale Entscheid ist. Entweder, wenn man sich nicht eignen kann, wenn zum Beispiel jemand sagt, nein, das braucht jetzt eine Chirurgie und ich zum Beispiel bin nicht einverstanden. Und ich kann es belegen und kann sagen, schau, eine Chirurgie bringt jetzt dem Patienten nichts, er hat Ableger oder er ist schlecht zu Weg oder es ist eine zu weit fortgeschrittene Erkrankung. In der Regel können wir das oder ich kann meine Sichtweise so darstellen, dass der Chirurg das einsieht. Wenn er das nicht einsieht, haben wir auch so eine interdisziplinäre Sprechstunde, wo der Patient selber kommt und wo wir die verschiedenen Ansichten ihm erklären, alle zusammen, so dass es nicht verschiedene Termine gibt, sondern alle an Ort sind und er Fragen an die verschiedenen Disziplinen kann stellen.
Also letztendlich, dass nachher der Patient auch Kompetenz hat oder das Wissen, wie er will, behandelt werden und selber kann entscheiden. Das
absolut.
Ist, glaube ich, wesentlich.
Sehr genau. Und wie, es ist ein gemeinsamer Entscheid, weil Patienten sagen oft, ja, wie soll ich jetzt entscheiden? Ich weiß ja nicht, was das Beste ist für mich. Auch wenn man das, die Daten so erklärt, was aus ihrer Sicht verständlich ist. Aber es sind natürlich komplexe Situationen. Und es gibt Situationen, wo wir dem Patienten sagen, eins ist nicht besser als das andere, beide Optionen sind gleichwertig, dann können sie entscheiden. Zum Beispiel, wenn es eben Operation oder Bestrahlung auf das Gleiche kommt, erklären wir, was die Nebenwirkungen sind von Operation, also respektive der Chirurg, gegenüber der Bestrahlung und dann kann der Patient sagen, was er bevorzugt.
Wie fließen der Wunsch und oftmals natürlich sind es auch Ängste von Patientinnen und Patienten in diese Diskussion?
Ja, das ist sehr wichtig, dass Patienten ihre Wünsche äußern können. Das fragen wir natürlich immer. Und mit uns entweder tut es der behandelnde Arzt vorher diskutieren, was die verschiedenen Möglichkeiten könnten sein, Optionen könnten sein und probiert so herauszufinden, zu was Patienten tendieren. Mhm. Und wenn wir sehen, jemand hat ganz andere Vorstellungen oder ist irgendwie vorbelastet, hat einen Bias gegenüber der Therapie, tun wir das gezielt aufgreifen und erklären, eben, sodass manchmal die Ängste unbegründet sind. Und wenn jemand partout nicht will, weil er massive Angst hat, dann tun wir das natürlich respektieren und entsprechend eine Alternative vorschlagen.
Es ist so ein bisschen das verbreitete Wissen, dass man sagt, bei einer Krebsdiagnose ist die Reihenfolge so. Zuerst wird operiert und dann wird bestrahlt und dann gibt es noch eine Chemotherapie. Stimmt das noch?
Das ist sehr grob gesagt. Also das stimmt insoweit, dass das bei den lokalisierten Krebsarten ist Chirurgie immer noch das Vorgehen. Das hat sich aber in den letzten Jahren ziemlich gewandelt. Früher, bis noch vor 2-3 Jahren, haben wir direkt operiert beim lokalisierten Tumor. Und nachher, je nach Risiko, dass der Tumor eben wiederkommen könnte oder Ableger machen, hat es entweder eine Chemotherapie, eine Bestrahlung oder eine Immuntherapie oder eine andere Therapie gegeben. Jetzt sind wir ein bisschen weg von dem. Jetzt gibt es neuere Therapien, die man vor der Operation appliziert, nachher operiert und entweder, wenn der Tumor verschwunden ist, je nach Ansprechen, sagen wir dem, kann man nachher nur eine Nachsorge machen oder man tut nachher eben auch noch eine Chemotherapie oder Immuntherapie applizieren.
Also die vorgängige Therapie, die ist eine medikamentöse, wenn ich das richtig
ganz
verstanden
genau.
habe. Ja. Und die soll mithelfen, dass sich der Tumor verkleinert oder mindestens stabil bleibt.
Die Idee, die sogenannte neoadjuvante Therapie, sagt man dem, also vor der Operation eine präoperative Therapie ist in der Regel eben medikamentös, sei das eine Chemotherapie oder eine Kombination aus Chemo-Immuntherapie oder alleinige Immuntherapie. Einerseits soll das helfen, dass der Tumor kleiner wird. Andererseits gehen wir davon aus, dass schon bei kleinen Tumoren, lokalisierten Tumoren, einzelne Zellen sich im Körper gestreut haben und dass die später zu Metastasen werden können. Und wenn man vor der Operation so eine Chemotherapie machen kann oder eine Immuntherapie, dann tut man die auch eliminieren im besten Fall. Und wenn man operiert nachher, können wir auch beurteilen unter dem Mikroskop, wie der Tumor angesprochen hat. Das ist ein riesen Vorteil gegenüber zuerst operieren und nachher blind sozusagen ihre Annahme, dass irgendwo Zellen sind, lange Therapie machen. Also wenn man operiert hat, in der Regel sind die Therapien je nach Krankheit zwischen 3 Monaten und 1 Jahr. Bis 3 Jahre in gewissen Tumoren. Und so kann man mit der Therapie, die man vor der Operation appliziert, kann man erstens die Therapie durchkürzen. Man hat Informationen über die Prognose des Patienten und die Resultate sind deutlich besser. Also Patienten haben deutlich bessere Überlebensraten, wenn man das vor der Operation macht.
Wer hat beim Entscheiden, aber auch beim Mitteilen von den entsprechenden Vorschlägen vor Behandlung der Leid jeweils? Bei einem Tumorboard?
Bei einem Tumorboard, das kommt ein bisschen darauf an. Also in der Regel, wenn die Diagnose gemacht ist und wir wissen, der Patient hat diese Art Tumor und braucht jetzt die Therapie, sehen wir den Patienten in der Regel einmal mal gesehen. Zum Erklären, was die Optionen sind, ob er operiert wird nachher und nachher wieder zu uns kommt oder eben oft wird der Patient vorher noch von uns behandelt mit der Chemo- oder Immuntherapie. Meistens ist es medizinische Onkologie. Es gibt aber auch Fälle, wenn wir das am Tumorboard entscheiden, dass der Patient direkt operiert wird, dass er zuerst in die Chirurgie kommt, Thoraxchirurgie zum Beispiel, und erst nachher, wenn Informationen über den Tumor vorliegt, dann entsprechend zu uns kommt für die nachfolgende Therapie und Nachsorge. Oder noch zur Radio-Onkologie. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
Zum Glück ist ja heutzutage nicht mehr jede Krebsart eine Art des Todesurteil. Man kann sagen, der Krebs ist mehrheitlich so zu einer chronischen Krankheit mutiert, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat von der Behandlung.
Stimmt, das stimmt. Also ich kann sagen, Onkologie hat einen riesen Fortschritt gemacht. Also es soll eine Hoffnung sein für unsere Patienten, dass wir 50%, die Hälfte von allen Krebsformen, jetzt heilen kann. Heilung ist ein grosses Wort. Wir sagen dem in der Regel Remission, weil das Risiko ist oft nicht null. Also es können auch bei vielen Tumorarten auch spät wieder Tumoren zurückkommen. Aber es ist natürlich ein riesiger Erfolg aus unserer Sicht, aber natürlich nicht, längstens nicht genug. Wir möchten natürlich alle Patienten können, heilen oder langfristig kontrollieren. Und was Sie sagen, das stimmt natürlich, es ist eine chronische Erkrankung. Es gibt Tumorformen, die immer wieder eine Therapie brauchen. Mhm. Und wir müssen quasi lernen, mit dem ein bisschen umzugehen.
Wenn man jetzt eine Patientin oder einen Patient hat, der jetzt relativ austherapiert ist, wenn man das so brutal sagen kann, also wo es nicht mehr viele Möglichkeiten gibt, hilft da, zurückkommend aufs Tumorboard, der runde Tisch auch, so einem Menschen Zugang zu ermöglichen zu jetzt experimentellen Therapien, die noch nicht in dem Sinn opportun sind für die breite Masse?
Das ist eine sehr gute Frage. Merci für das. Absolut. Das ist sehr wichtig, dass auch die Patienten, die keine Standardoptionen mehr haben oder schon mehrere Therapien hatten, das ist auch wichtig, dass man die am Tumorboard bespricht, weil in der Regel die Spezialisten, die am Tumorboard sind, die repräsentieren das Fach und sie wissen, welche Studien offen sind und welche Patienten, dass man wann einschliessen kann. Das ist ganz wichtig, weil wenn man das nicht diskutiert, kann es eben sein, dass der Patient zu viel Therapien hatte oder den Zeitpunkt schon verpasst hat. Darum lohnt sich das erstens mal für Studien. Andererseits muss ich auch sagen, Tumorboard-Vorstellungen lohnen sich eigentlich immer, wenn man einen Zweifel hat, ob ein Patient jetzt eine Progression zeigt, also Krankheit fortschreitet. Weil dort haben wir Gelegenheit mit den Spezialisten, dass sie uns die Bilder demonstrieren, dass wir fragen können, ja, wie schätzt du das ein? Ist das wirklich eine Progression? Können wir eine Kontrolle machen? In einem Monat, zwei, wie ist der Verlauf gewesen? Weil so haben wir eigentlich der Experte, der uns das demonstriert. Und andererseits auch, wenn wir eine Situation haben, Patienten, die Symptome haben, Schmerzen haben, von Knochenmetastasen zum Beispiel, kann man das auch an einem Tumorboard diskutieren, ob zum Beispiel eine Radiotherapie sinnvoll ist, ob ein Patient muss stabilisiert werden muss. Also es ist eigentlich nie falsch, einen Patienten an einem Tumorboard zu diskutieren.
Ihr seid ja auch in der Forschung tätig und jetzt gerade die Erklärungen haben mich eigentlich dazu gebracht, zu sagen, kann das Tumorboard auch eine Art angewandte Forschung darstellen? Ist im Sinn jetzt von der Analyse von solchen Sachen und der Lehre, die man daraus ziehen kann?
Das ist ein sehr guter Punkt. Das hat man jetzt untersucht, weil es gibt neuere Tumorboards, also die klassischen Tumorboards, dass man ein Organ bespricht, das gibt es schon längere Zeit. Aber neuere Tumorboards, wie zum Beispiel das molekulare Tumorboard, das wir hier am Inselspital auch anbieten, das ist etwas Neues. Das heisst, dort tun wir Patienten, die eine Sequenzierung von ihrem Tumor hatten, also eine genetische Untersuchung, haben, wo man schaut, kann man den Patienten gezielt in Therapie, also meistens Tabletten geben, um eine Mutation zum Beispiel zu behandeln, sage ich jetzt mal. Und diese molekularen Tumorboards sind sehr wichtig, weil gewisse Mutationen, weiss man nicht, führt das jetzt zu einem veränderten Eiweißprotein? Kann man das gezielt angehen? Gibt es da Therapie oder nicht? Und die Leute, also die Spezialisten am Tumorboard, die sind für das da, dass sie eben Literatur durchsuchen, gibt es Publikationen, man kann Modellierungen machen, schauen mit dem Pathologen zusammen, führt das zu einem veränderten Protein oder nicht, wie ist die Datenlage? Und das kann man nachher analysieren. Also wie viel Prozent zum Beispiel von den Empfehlungen vom molekularen Tumorboard wird umgesetzt, wo sind Schwierigkeiten, überkommt man die Medikamente von der Krankenkasse mit dem Artikel 71 und so weiter. Das sind ganz viele Projekte, die man kann untersuchen kann.
Die Erklärungen bringen mich jetzt eigentlich auf ein anderes Schlagwort, nämlich personalisierte, in dem Sinn Medizin.
Absolut.
Ganz spezifisch auf einen Patienten oder eine Patientin zugewiesene Therapien. Das ist eine Zukunft.
Ganz genau, das passiert, das ist Gegenwart, muss ich sagen. Einerseits personalisierte Medizin oder Präzisionsmedizin. Oft verschwebt man darunter, dass man eben die molekularen Veränderungen, die genetischen Veränderungen sucht, wo, wenn man sie findet, sie können selten sein, eine in 100 Patienten findet man vielleicht, aber für diesen Patienten macht es einen riesen Unterschied. Beispiel Lungentumoren. Also wenn man diese Alteration findet, dann weiss man, der Patient mit einer gewissen Therapietablette hat ein viel besseres Überleben, als wenn man dem jetzt eine Chemotherapie würde geben. Darum muss man die suchen. Das ist Präzisionsonkologie. Andererseits die personalisierte Onkologie, das hat man, kann man auch so verstehen, dass man zum Beispiel Dosierungen auf einen Patienten anpasst, Therapieschemen anpasst und das ganze Managementbehandlung vom Patienten personalisiert. Das eben nicht 0815-Schema für alle Patienten gilt, sondern dass man das anpasst.
Man hat jetzt das Gefühl, das ist eigentlich fast wie logisch, aber es war lange nicht der Fall gewesen. Also jetzt auch gendermässig, dass eine Frau anders reagiert aus hormonellen oder was auch für Gründe als ein Mann und jemand, der ein bisschen dünner ist, auch anders. Jemand, der vielleicht schwarze Haut hat, hat wieder ganz andere Reaktionsweisen. Hat man da jetzt schon klare Informationen, wie man dem Rechnung tragen kann?
Leider nicht. Also das ist eine grosse Datenlücke, die ansprechend. Und das zeigt eigentlich, die Präzisionsmedizin ist eigentlich für Männer. Bis jetzt kann man das auf Männer, weiße Männer anwenden im Prinzip.
Entschuldigung, das ist noch verrückt, oder? Das ist, weil alle Zulassungen basieren auf mehrheitlich weissen Männerresultaten.
Absolut. In der Studie Einschluss von Schwarzen zum Beispiel ist in der Regel um 1%. Frauen sind auch ungenügend eingeschlossen in Onkologiestudien. Das weiss man schon lange. Das ist ein riesiges Problem. Aber das hat man nicht korrigieren. Also im Schnitt sind in Studien mit onkologischen Patienten über 60% Männer und 30-40% Frauen. Und das generiert natürlich eine Datenlücke. Wie ihr sagt, die Therapien können sehr präzise sein, aber wir wissen überhaupt nicht, ob wir mit der gleichen Dosierung, wo wir nicht unterscheiden, ob wir das einem Mann oder einer Frau geben, den gleichen Effekt haben. Wir wissen schon lange, dass bei Frauen Nebenwirkungen viel höher sind. Also Frauen hat ein grösseres Risiko für schwere Nebenwirkungen als Männer. Und schon nur das sollte uns eigentlich bewegen, mehr zu diesem Thema zu forschen und die Therapiedosierungen anzupassen. Und ich weiß nicht, ob ihr Nebenwirkungen von onkologischen Therapien kennt, aber das ist nicht einfach nur etwas Akademisches. Also eine Nebenwirkung kann sein, dass man Fieber entwickelt, Infektionen hat. Man kann versterben an Nebenwirkungen. Ich will jetzt niemandem Angst machen, aber es ist schon sehr relevant, ob man die Dosierungen korrekt macht. Und im Moment haben wir keine Möglichkeit, das Geschlecht zu berücksichtigen. Die Dosierungen werden unabhängig vom Geschlecht auf die Körpermasse, also die Körperoberfläche bei der Chemotherapie, gemacht. Und wie ihr sagt, also wenn jemand klein und dick ist, bekommt er die gleiche Dosierung wie jemand, der lang, also hoch, gross und schmal ist. Es gibt etwa die gleiche Körperoberfläche. Und das ist natürlich nicht die gleiche Körperzusammensetzung. Das, was bestimmt, wie ein Medikament abgebaut wird, ist meistens die Muskelmasse. Und das unterscheidet sich nach Geschlecht. Männer haben mehr Muskelmasse als Frauen. Und im Alter nimmt das auch noch ab. Also das Alter ist auch ein wichtiger Faktor, der nicht berücksichtigt wird. Das tun wir nach klinischem Ermessen, nach Erfahrung. Wir sagen ja, mit 80 verdient man sicher nicht die gleiche Dosis wie jemand mit 40. Aber da braucht es auch Erfahrung. Also es ist eine riesige Datenlücke im Moment.
Medizin ist ja eine evidenzbasierte Wissenschaft. Das heisst, es braucht immer genügend Fälle, um können zu sagen, das ist jetzt die richtige Behandlung. Wie stark, was dir jetzt geschildert hat, fließt in ein Tumorboard Settings ein? Ist das ein Teil von der Diskussion oder seid ihr jetzt in dem Sinne der führende Kopf, weil ihr auch auf diesem Gebiet forscht?
Also ich muss sagen, für mich ist das Berücksichtigen des Geschlechts A und O für Präzisionsmedizin, weil das ist eine Information, die wir immer haben. Wir wissen immer, ob das ein Mann oder eine Frau ist, das Alter haben wir auch immer, aber das wird viel zu wenig berücksichtigt, im Moment leider. Und wir haben die Datenlücke, ich habe aber nicht die Möglichkeit zu sagen, eine Frau bekommt jetzt eine andere Therapie als ein Mann oder eine andere Dosierung. Ich kann das mit den Patienten besprechen und sagen, eben, als Frau habt ihr ein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen. Ich empfehle euch, mit einer kleineren Dosis zu starten. Aber das kann ich machen, weil ich über das Thema forsche und die Daten kenne. Aber andere Ärzte, die das nicht kennen, haben keine Möglichkeit, das zu machen, weil auch die Medikamentenzulassung überhaupt nicht auf das Geschlecht schaut. Das ist einfach eine Therapie, die zugelassen ist und die kann man nehmen oder nicht nehmen.
Es ist ja eine nüchterne Bemerkung, die ihr jetzt gemacht habt, oder?
Ja, ich hoffe, dass wir in 20 Jahren nicht mehr über das diskutieren, weil ich denke auch, es ist nicht mehr akzeptabel, dass wir einfach sagen, es ist ein Medikament für alle. Das gilt nicht mehr. Und wenn ich das Thema mit Studierenden bespreche, die sind schockiert und für die ist es selbstverständlich, dass man doch das Geschlecht berücksichtigt. Mhm. Aber bis jetzt ist das leider nicht so und es fehlt uns hauptsächlich an Forschungsgeldern, um das Thema voranzutreiben. Onkologische Forschung wird meistens vor Pharmaindustrie gemacht, die klinischen Studien. Und dort ist natürlich das nicht der Fokus, die Geschlechterunterschiede. Dort ist der Fokus neue Medikamente, was auch gut ist. Aber es hat Platz sicher für beides. Oder? Wir dürfen nicht vernachlässigen, dass man das Überleben von vielen Patienten, die Lebensqualität kann verbessern kann, wenn man eben die Dosierungen besser macht.
Ja, ich bin jetzt wirklich erstaunt, dass das Bewusstsein in einem Zeitalter, wo jetzt auch die ganze Frage von Gender eine wesentliche Rolle spielt, jetzt in der Therapie bei Krebspatientinnen und Krebspatienten noch nicht richtig eingeflossen ist. Das ist also noch grosse Lücke zu füllen.
Absolut. Und das ist leider nicht nur bei der Onkologie, das ist bei eigentlich allen medizinischen Disziplinen. Das erste Bewusstsein, das man für eben Geschlechtsunterschied hatte, das ist ihre Kardiologie. Die Gründerinnen von der Gender Medicine, das sind Kardiologinnen. Marianna Legato in den USA ist eine Kardiologin. In Europa, Vera Regitz-Zagrosek, ist eine Kardiologin. Bei uns, Katrin Gebhardt, ist eine Kardiologin, die das vorantreibt. Aber auch dort, wenn wir wissen, es gibt Unterschiede im Auftreten von Symptomen zwischen Mann und Frau oder Medikament wirken anders, wir haben halt einfach die Daten nicht, um eine Konsequenz daraus zu schliessen. Wie soll man denn eine Frau beraten oder anders behandeln, wenn wir die Studien nicht haben? Das ist ein bisschen unser Problem.
Also man kann nur hoffen, dass ihr erfolgreich seid als Forscherin und auch die Unterstützung bekommen, dass sich da ein Netzwerk auch zusammenschliessen kann, die Voraussetzungen verbessert, zumindest.
Ich denke, das Interesse ist gross. Wir haben jetzt im Oktober in Bern wird das erste Swiss Gender Medicine Symposium stattfinden. Dort wird ich auch dabei sein. Wir haben eine Professur in Zürich. Professor Caroline Lerchenmüller ist die erste Professorin in der Schweiz für Gender Medicine. Also ich denke, das Thema, das Interesse ist da, aber wir können das sicher viel mehr vorantreiben. Und wie gesagt, das ist für mich nicht etwas auf der Seite oder etwas Spezielles, eine eigene Disziplin, sondern das gehört integriert in jede medizinische Spezialität, in jede Disziplin, von Orthopädie über Neurologie, über Psychiatrie.
Ihr habt es immer wieder mit Menschen zu tun, die Angst haben vor der Zukunft, die zutiefst unsicher sind, auch, was mit ihnen alles passiert. Was war der Grund, dass ihr jetzt Onkologie als euer Fach gewählt habt?
Mich hat das schon im Studium eigentlich fasziniert, von der Biologie her. Es hat mich interessiert, ich wollte eine Forschung machen. Die ganze DNA und die Zellen, das habe ich sehr spannend gefunden. Und ich habe nach dem Studium habe ich Krebsforschung gemacht im Labor, konnte mit Tieren experimentieren und sehr viel gelernt, was Tumore sind. Aber es gibt nicht nur Krebs, sondern das sind hunderte von verschiedenen Erkrankungen. Und ich denke, im Kontakt mit den Patienten, ich mache sehr gerne meine Arbeit, was mich immer sehr berührt, ist einfach, dass trotz diesen schwierigen Situationen, auch wenn man jemandem sagt, dass er Krebs hat oder eine schlechte Nachricht überbringt, Patienten finden oft etwas, was doch gut ist. Oder sie sind dankbar für etwas, was man ihnen kann, kann bringen, auch wenn man einen Monat, zwei Jahre Lebenserwartung rausholt. Und das ist etwas, was einem wahnsinnig gut tut, dass man einen Sinn sieht in dem, was man macht.
Trotzdem freut es mich, wie belastend ist die Situation im Alltag?
Ich muss sagen, es kommt ein bisschen darauf an, je nach Situation. Manchmal gibt es Situationen, wo man sich auch selber identifiziert, mit jungen Patienten, Leute, die Kinder haben, kleine Kinder, wo das einem doch näher geht als jetzt bei Patienten, die sagen, ich habe mein Leben gehabt, ich bin zufrieden für alles, was ich hatte, ich brauche nicht mehr. Aber ich kann die Belastung, sage ich jetzt mal, aushalten oder diskutieren oder einen Sinn dahinter sehen. Und das ist so temporär, sage ich jetzt mal. Es gibt immer so Phasen, wo man mehr belastet ist. Dann gibt es eine Phase, wo allen Patienten gut geht. Dann ist wieder eine Phase, wo viele Progression haben. Ist sehr variabel.
Wie geht ihr mit Patienten um, die dir eigentlich eine Therapie empfehlen und sie weisen nicht?
Manchmal ist das sehr frustrierend, sage ich jetzt mal, wenn man weiss, das ist eine Therapie, die gute Chancen hat, eine Remission zu erreichen. Gerade ich arbeite viel mit Hautkrebs, Melanom. Das ist recht viel für die Onkologie, 50% Ansprechrate. Aber wenn man schaut, was die Gründe von Patienten, dass sie das ablehnen, manchmal ist es Angst vor Nebenwirkungen oder sie haben alternative Vorstellungen. Ich denke, oft ist es frustrierend, aber schlussendlich muss man es respektieren. Wir respektieren das, weil am Ende ist es der Patient, der die Therapie bekommt und mit den Nebenwirkungen muss Schlag kommen. Was oft, denke ich, Missverständnis auflöst, ist, wenn man einen Patienten mal einfach zulässt und sagt, ja, warum möchte die Therapie nicht? Dann haben sie manchmal irgendwelche Konzepte, sehr alternative Sachen, wo sie mal gehört haben, wo überhaupt nicht stimmt. Und das kann man manchmal auch so auflösen.
Wenn man jetzt noch Patienten hat, die genau das Konträre machen, wo man weiss, es ist hoffnungslos. Es bringt nichts. Es bringt auch keine Qualitätsverbesserung vom Alltag. Und sie insistieren, noch eine weitere Therapie zu bekommen. Was bedeutet das für euch als Ärztin?
Das bedeutet eigentlich, dass man irgendetwas in der Kommunikation nicht richtig gemacht hat, wahrscheinlich. Nur wenn man Patienten darauf vorbereitet, dass irgendeinmal die Optionen fertig sind, dass das Ziel eigentlich ist, Lebensqualität zu verbessern oder aufrechtzuerhalten, dann sind die meisten Patienten, sehen das ein, sie sind einverstanden. Und es ist auch etwas Kulturelles, denke ich. Entsprechend bei jungen Patienten kommt es manchmal vor, dass sie etwas gehört haben, von einer Therapie gehört haben und das unbedingt probieren wollen. Das hilft manchmal loszulassen. Sie machen das manchmal für die Familie. Auch schon solche Situationen gehabt. Aber in der Regel, wenn man den Patienten erklärt, das ist eine Therapie, die euch nur Nebenwirkungen bringt und die vielleicht nur im Spital bleibt, die Zeit, die ihr gewinnt, das ist in der Regel, weichen sie ab von dem Entscheid.
Passiert zurückkommend aufs Tumorboard auch eine Entscheidung, dass man jetzt nur noch in dem Sinn palliative Patienten behandelt? Passiert das auch dort oder ist das mehr im 1:1 Arzt- oder Ärztin-Patienten-Verhältnis?
Also ich muss sagen, das Wort palliativ muss ich jetzt gerade vielleicht noch etwas dazu sagen. Gerne. Vielfach verstehen Patienten, wenn man sagt, das Wort palliativ erwähnt, haben sie das Gefühl,
dass sie in einem Sterbehospiz.
Genau, oder? Dass man keine Therapie mehr macht. Ja. Dem ist nicht so. Man kann palliative Krebstherapie machen. Das bedeutet nur, dass wir keine Heilung versprechen oder garantieren können. Palliativ heißt einfach, das ist etwas Chronisches und man kann mit palliativen Therapien manchmal 5-10 Jahre leben, je nach Krankheit. Das, was ihr meint, dem sagen wir Best Supportive Care oder Supportive Therapie. Das heisst, keine aktive Krebstherapie. Wir geben keine aktiven Krebsmedikamente. Aber wir machen alles, um die Lebensqualität des Patienten zu verbessern oder aufrechterhalten. Das kann man auch an einem Tumorboard entscheiden. Wenn man sieht, dass die Situation quasi aussichtslos ist, dass medikamentöse Therapien nicht wirken werden, dann kann man gemeinsam den Entschluss fassen und sagen, beste supportive Therapie.
Ich finde das einen wichtigen Hinweis, den ihr jetzt gemacht habt. Palliativ heisst nicht einfach in den nächsten paar Tagen oder Wochen sterben, sondern das ist eine andere Art von Therapie, aber die kann auch über eine lange Zeit erfolgen.
Absolut. Und das ist ein Fehler, sage ich jetzt mal, vor, historisch, wahrscheinlich vor Onkologie, dass man Patienten eben viel zu lang zugewartet hat, bis man sie an einen Spezialist geschickt hat für Symptombekämpfung und so weiter, wo man Patienten einfach nur dann, wenn man keine Therapie mehr gemacht hat, an einen Palliativmediziner geschickt hat für Symptombekämpfung. Und es gibt Studien, die zeigen, je früher dass man Palliativmediziner involviert, umso besser ist die Lebensqualität der Patienten und man gewinnt auch an Überleben. Darum überspreche ich das immer eigentlich mit meinen Patienten, wo ich weiss, das könnte, das wird irgendwann gebraucht. Weil es ist angenehmer, wenn man selber in einem guten Zustand mit der Palliativmedizin reden kann, als wenn man wirklich im äußersten Notfall kommt und plötzlich von fremden Leuten ganz wichtige Entscheidungen muss treffen. Also darum Involvierung von Palliativmedizinern in Bezug auf Patientenverfügung, was sie wünschen, was will der Patient, Familie, wo müssen wir Netzwerke aufbauen. Das ist ganz wichtig auch mit dem Hausarzt, mit Spitex, dass man das frühzeitig aufbaut. Für im Fall, dass sie es brauchen, wir hoffen natürlich immer, sie brauchen es nicht, ist ein Plan B, aber wenn sie es brauchen, ist es sicher gut, das frühzeitig zu machen.
Und letztendlich ist ja das medizinische Dogma immer das, dass man möchte, möglichst lang eine möglichst hohe Lebensqualität helfen, zu erhalten. Oder? Und genau die palliativen Fragen, die werde ich in einem nächsten Podcast mit der Spezialistin können diskutieren. Ich möchte gerne noch die Frage streifen. Ist Krebs meistens genetisch bedingt? Ist es in dem Sinn ein genetisches Schicksal? Oder kann man es auch durch seine Art, wie man lebt, beeinflussen?
Absolut. Also auch dort, etwa die Hälfte von allen Krebsformen kann man vermeiden. Nummer eins, Rauchen. Das ist eine riesige Krebsursache, Lebensstil. Adipositas, also wenn man eben schlechte Ernährung hat, sich kaum bewegt, übergewichtig ist, raucht, das sind sehr schlechte Voraussetzungen. Es gibt genetische Krebsformen oder Genalterationen, wo wir wissen, wo familiäre Krebsformen machen. Das ist bei Brustkrebs, Eierstock-Syndrom manchmal und Kolonkrebs. Aber es ist nicht das Schicksal. Also es heisst nicht, weil man in der Familie keinen Krebs hat, dass man das nicht bekommt. Und das ist ein meistens eine Alterserkrankung, je älter das man wird, umso grösser ist das Risiko von genetischen Veränderungen und umso eher bekommt man Krebs.
Wir haben darüber geredet, dass man wirklich jetzt auch sehr viel mehr erfolgreiche Therapien hat, Möglichkeiten, Krebs zu behandeln. Trotzdem nehmen Zahlen von Patientinnen und Patienten zu. Liegt es daran, dass die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken auch etwas mit dem Alter zu tun hat?
Einerseits, das ist ganz genau so, wie ihr sagt, die Bevölkerung wird älter, das Risiko an Krebs steigt. Früherkennung, wir haben verschiedene Screening-Programme, also man kann Darmkrebs mit einer Vorsorgeuntersuchung erkennen, Brustkrebs, das nimmt sicher zu. Und ein Teil ist wahrscheinlich auch durch die ganzen radiologischen Untersuchungen, die man macht, jetzt mehr solche Krebsformen, die keine Symptome machen, entdeckt werden.
Also man hat es auch ein bisschen selber in der Hand. Nicht nur in dem, dass man richtig und gut lebt, positiv gesagt, sondern dass man auch Vorsorgeuntersuchungen macht, die können helfen, rechtzeitig etwas zu entdecken, das nachher nicht zu einem schlimmen Ende führt.
Absolut, das ist ein Teil. Und ich möchte noch gerne aufmerksam machen darauf, Impfungen. Man kann gegen der HPV, also humanes Papillomavirus, impfen, das ist ganz wichtig für Frauen, aber auch Männer, also Buben, Mädchen sollten das geimpft haben.
Man muss es aber frühzeitig machen, oder?
Frühzeitig gegen Gebärmutterhals, Karzinom oder andere virusbedingte, wie Analkarzinom oder im ORL-Bereich, Oropharynx-Bereich, kann man so das sicher vermeiden. Und Hepatitis-Impfung, das hilft auch, dass man keinen Leberkrebs bekommt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Krebsrisiko senken kann.
Vergisst man immer ein bisschen, dass Impfungen nicht nur Masern vermeiden, sondern eben auch ganz brutale Krankheiten können eliminieren. Ja. Was macht euch am Morgen in dem Sinn, gibt euch Kraft, den Job zu machen, den ihr macht seit vielen Jahren?
Ich denke, ich finde meinen Job sehr sinnvoll, weil wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute froh sind, in Konsultation kommen, gute Nachrichten bekommen oder sehen, sie haben eine Option oder ich kann etwas Kleines für sie bewirken, das gibt mir jeden Morgen Motivation aufzustehen, zur Arbeit zu kommen, weil ich sehe, ich kann vielen Leuten etwas Gutes tun.
Danke vielmals. So jetzt bei mir, der Sam, für das wunderbare Gespräch. Merci. Dankeschön. Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf aschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst «Nachgefragt». Habt's gut, euer Kurt Aschbacher.